Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Montag, 18. September 2023. Der zweite Spieltag der NFL-Saison 2023 liegt fast hinter uns. Der zweite NFL-Sonntag liegt zumindest hinter uns und über den wollen wir hier auch wieder sprechen in unserem Montagsformat. Es gibt einiges zu besprechen. Es gibt ehrlicherweise mehr zu besprechen, als wir hier unterbekommen. Da, so viele Themen, so viele Storylines gibt es schon wieder.
Ist wirklich so. Also wir haben gerade eben kurz im Vorgespräch gesagt, eigentlich hätte man heute auch über die Rams locker einen großen Punkt machen können. Ja. Keine Sorge, Rams-Fans, ihr könnt euch sogar doppelt beruhigen. Wir werden natürlich in der Preview dann ein bisschen ausführlicher über die Rams sprechen. Und ich werde wahrscheinlich sogar auch morgen in meiner Kicker-Kolumne dann über die Rams ein bisschen schreiben, weil da gibt es ja durchaus ein paar Storylines, über die man sprechen kann. Also Storylines mehr als genug. Ich meine, ich muss natürlich ein bisschen mich hier selbst, ich weiß auch nicht, selbst ins Fadenkreuz nehmen. Ich ärgere mich in erster Linie über mich selbst, über diesen Spieltag, über meinen Chargers-Pick. Also, ich war noch derjenige, der in unserer Preview gesagt hat, dass ich denke, dass die Titans das Spiel eng halten, die werden die Chargers auf ihr Niveau runterziehen, so ein bisschen.
Und ich habe dich gefragt, beziehungsweise ich habe gesagt, ich teste dich mal jetzt hier, was du mir eben erzählt hast.
Ja, der eigenen Analyse nicht geglaubt.
Und dabei war ich auch nicht.
Ja, fair. Und ich war ja sogar noch, das habe ich glaube ich auch, haben wir angesprochen in der Preview, dass ich gesagt habe, ich verstehe nicht so ganz, warum so viele jetzt nach diesem Dolphins-Spiel das Run-Game auf einmal so gefeiert haben. Also ja, es war positiv zu sehen, dass sie auf einmal den Ball laufen können, wenn man ihnen das anbietet mit Box-Counts und so. Das war eine positive Entwicklung, mehr Downhill-Run-Game, das war schon besser als letztes Jahr. Aber ganz ehrlich, das ist doch das absolute Minimum. Nicht jetzt die Zahlen, die dann da rauskamen gegen Miami, die waren natürlich sehr, sehr gut. Aber wir reden hier über ein Team, das All-In ist dieses Jahr. Und dass das letztlich eine Matchup-Gameplan-Geschichte war, haben wir ja dann diese Woche direkt gesehen gegen die Titans. Ja, kein Austin Eckler, klar, das ist ein Faktor. Aber das Run-Game, also die Titans haben halt die Line of Scrimmage einfach gewonnen. Chargers konnten am Boden quasi nichts machen. Und dann kriegen sie ja sogar ein paar Big Plays raus. So haben sie auch ein paar Shots versucht, so, aber auch da frage ich mich wieder, soll man das jetzt so wahnsinnig positiv herausstellen? Weil das ist für eine Offense, wenn wir sagen, also die können Matchups gut attackieren, die haben einen guten Quarterback, so, okay. Was, also, soll man jetzt dafür einen Cookie verteilen? Keine Ahnung, das ist eine Offense, die für 2 für 14 bei Third Down gegangen ist gegen die Titans. Klar haben die ihre Plays gemacht. Herbert zu Allen, Herbert zu Mike Williams hier und da. Der Touchdown bei Fourth Down zu Allen war ein super Play, den er so im Zurückfallen noch wirft. Aber die Zeit, in der man den Chargers, finde ich, Ausreden und ein Stück weit auch so ein bisschen Entwicklungszeit zugestanden hat, ist einfach vorbei. Das ist jetzt ihr All-In-Jahr. Und dafür ist es halt einfach zu wenig. Und das hat mich dann gestern, als ich das Spiel dann Real Life angeguckt habe, hat mich das richtig geärgert, weil ich gerade dann draufschaue und dann auch denke, die Defense ist einfach nicht gut. Also, die Defense ist einfach nicht gut. Du kassieren wieder Big Plays durch die Luft. 2 Run-Defense, super inkonstant. Über 140 Rushing Yards zugelassen. Die Titans hatten 10 First Downs allein am Boden. Und wir reden hier über ein Titans-Team, das vielleicht die schlechteste Offensive Line in der NFL bringt. Peter Skronsky kurzfristig noch ausgefallen. Boah, also sie kommen dann ein paar Mal zum Quarterback. Aber ganz ehrlich, ich fand halt das defensiv auch eine richtige Enttäuschung, wo ich eigentlich drauf gucke und mir denke, aus Chargers-Sicht, ja, du spielst gegen eine gute Titans-Defense. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass du 30 Punkte machst. Aber das sollten diese Spiele sein, in denen dann Brandon Staley's Defense dich da über Wasser hält und halt auch nicht mehr als 20 vielleicht zulässt. Die dominieren nicht defensiv und ich gucke dann drauf und sehe ein Team, das sich vom Gegner mit Plan A schlagen lässt. Gegen die Dolphins war es Tyreek Hill allen voran, war es der Speed-Offensiv, wo sie keine Antworten haben. Und gegen die Titans, wenn wir vorher drauf geguckt hätten und gesagt hätten, wie machen die Titans Big Plays, dann hätten wir wahrscheinlich beide gesagt, naja, wenn, dann vielleicht über Play-Action. Was kriegen wir? 7 Completions für Tannehill bei Play-Action für 168 Yards. Das kann halt nicht wahr sein eigentlich. So sehr ich die positiven Trends auf der offensiven Seite bei den Chargers rausstellen würde, aber nach 2 Spielen, finde ich, fühlt es sich an wie wieder so eine Chargers-Saison, wo du irgendwie drauf guckst und dir denkst, da müsste viel mehr möglich sein, da müsste viel mehr drin sein.
Einfach mal 3 Minuten Chargers-Rant hier.
Ja, das musst du mal raus.
Eingeschoben.
Also, ich finde halt, also find halt.
Das war noch kein Themenpunkt, Freunde.
Nein,
das war noch kein Themenpunkt.
Nein,
hat hier Freestyle einfach mal die Chargers unter den Bus geworfen, wo ich ihm doch gesagt habe, die kommen nicht in die Playoffs dieses
ja,
Jahr.
Ey, wirklich,
man muss also, den Absprung rechtzeitig schaffen.
Ich wollte gerade sagen, du hast vor der Saison gesagt, du hast rechtzeitig.
Gut, letzte Woche war ich schon wieder all in, aber egal. Das interessiert mich, mein Geschwätz von gestern.
Also, aber das ist ja halt das Ding. Wenn wir auf so ein Team gucken und wir haben. Ich finde, in den letzten Jahren hat man den Chargers, das war ein schmaler Grat manchmal, man musste ihnen manchmal auch ein bisschen, in Anführungszeichen, Ausreden geben, wenn halt die halbe O-Line ausfällt und beide Receiver dauernd fehlen und Herbert mit gebrochenen Rippen spielt, ja, finde ich dann okay und Bosa fehlt und keine Ahnung, dann gibst du ihnen halt auch mal hier und da so ein bisschen den Cookie und sagst, Gott, das war jetzt irgendwie nix, aber ganz ehrlich, mit dem Personal auch schwierig. Da sind wir vorbei. An dem Punkt sind wir einfach vorbei. Und jetzt spielen sie gegen die Vikings. Diese Woche ist übrigens mein Spiel. Gibt's bei RTL Plus. Also könnt ihr euch schon drauf freuen. Das war doch der Start hier. Weil das ist natürlich ein Must-Win-Game. Das ist ein Must-Win-Game. Und da darf es halt auch einfach keine Ausreden mehr geben.
Ja, Cookies immer alle ablehnen, sag ich dazu. Ja, das war hier dein improvisierter Rant. Aber wie gesagt, es war noch kein Themenpunkt. Unser erster Themenpunkt, da haben wir auch schon zwei Spiele eigentlich mitunter gemogelt. Und zwar dreht sich so ein bisschen über die größten Überraschungen aus Week 2. Ich habe ja gesagt, es gibt schon so viele Storylines, wie kriegen wir hier alle unter, indem wir einfach 2 in unserem ersten von 3 Themenpunkten machen. Und ich meine, ich kann das Gleiche bei mir sagen. Ich habe auch meiner eigenen Analyse nicht so richtig vertraut, weil ich wurde in unserem Tippspiel von Sam Howell und aber auch von Desmond Ridder geschlagen. Ich habe gegen sie getippt und wurde bestraft dafür, weil für mich ist jetzt Sam Howell, dass Sam Howell gut spielt, jetzt nicht die allergrößte Überraschung, aber ich glaube für viele schon, vor allem nach Woche 1, wo ich auch gesagt habe, ja, das war kein gutes Spiel von ihm. Umso besser war das gestern gegen die Denver Broncos. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel von Sam Howell und will das deswegen hier auch nochmal rausstellen. Am Ende haben die Commanders mit 35-33 gewonnen. Einschränkung. Ja, auch weil die Defense in der zweiten Halbzeit aufgewacht ist. Ja, auch weil die Broncos mit Verletzungen in der Defense zu tun hatten. Und dann hatte man erst ein bisschen Pech, weil man eine Hail Mary, eine absolut kuriose Hail Mary auch noch dazu passiert. Also dreimal wurde der irgendwie ist am Helm abgeprallt und nochmal wieder hoch. Und am Ende gibt es den Touchdown. Gleichzeitig hatte man dann auch ein bisschen Glück bei der Two-Point-Conversion, dass da die Refs sehr großzügig waren. Aber was ich halt sagen will, ist, ohne Sam Howell wäre dieses Comeback nicht möglich gewesen. Er hat für 299 Passing Yards 2 Touchdowns geworfen. Und ich habe noch in der ersten Halbzeit mir notiert, beziehungsweise hat sich auch das ganze Spiel über nicht geändert. Es ist immer noch so, das, was wir nach Woche 1 angesprochen haben, er braucht immer noch zu lange in der Pocket, um eine Entscheidung zu finden, wenn der erste Read nicht da ist. Wenn er improvisieren muss, das hat er teilweise ganz gut gemacht in Form von Scrambles, okay. Aber er lädt immer noch zu viel Druck selber ein, indem er einfach nicht zu Potte kommt in der Pocket. Aber wenn er halt schnell eine Entscheidung getroffen hat, dann bringt er den Ball dahin, wo er ihn hinbringen will. Und da waren richtig schwierige Würfe mit dabei. Kurz vor der Halbzeit dieser lange Wurf, der zum Field Goal am Ende geführt hat, da perfekt nach außen auf seinen Tight End, perfekt die Cover 2 attackiert. Dann der Touchdown-Pass auf Terry McLaurin ist ein richtig schwieriger Ball, perfekt platziert. Wie gesagt, ein paar wichtige Scrambles dabei. Und die Commanders stehen jetzt 2-0 mit Sam Howell. Und das ist das erste Mal seit 2011. Ich glaube, also bei mir, ich sag mal so, der Optimismus ist nach Woche 1 so ein bisschen gesunken, aber halt auch nicht katastrophal, weil sie immer noch gewonnen haben. Und es war jetzt auch kein katastrophales Spiel. Und jetzt geht's wieder steil nach oben, was mein Sam Howell, also Hype ist vielleicht übertrieben, aber Optimismus angeht.
Also ich finde, man muss halt schon sagen, jetzt nach 2 Wochen sehen die Giants relativ klar wie das schlechteste Team in der Division aus.
Also schon,
das
ja.
Das war
auch
gestern.
Gut. Also ich sag mal so, die Giants standen hier lange in unseren Notizen als Thema, was Überraschung oder Enttäuschung angeht. Nach 2 Wochen, gut, dann haben sie am Ende dann noch eine gute zweite Halbzeit gespielt und doch noch Punkte gemacht und sogar mehr Punkte als der Gegner. Deswegen sind sie herausgefallen, aber grundsätzlich würde ich da zustimmen, ja.
Ja, ich habe mir auch bei Howell noch, als ich mir aufgeschrieben hatte, ich hatte jetzt nur einen Punkt mir noch rausgeschrieben, waren eben die, dass er halt in die Big Plays gegangen ist. Also McLaurin war ja so ein Teil, wirklich auch tolles Play-Design. Die Broncos sind, ich glaube, in Cover 4 und sie haben halt so eine Tiefe, so einen tiefen Crosser, der halt den einen Safety vorzieht und genau in dessen Rücken geht McLaurin quasi in die andere Richtung, seinen tiefen Crosser, also dann noch tieferen dann. 6 von 8 bei seinen ersten 8 Versuchen über bei Pässen über 10 plus Air Yards. 6 von 8 für 124 Yards und ein Touchdown. Das ist, finde ich, halt wirklich ermutigend, wenn du von Howell die Big Plays kriegst. Weil das war ja im College so ein Ding einfach von ihm, dass er halt wirklich vertikal gehen konnte. Und da war die Frage, also der Arm ist jetzt nicht Elite. Inwieweit kriegt er das auf die NFL übertragen? Und das sah jetzt echt gut aus in dem Spiel.
Da werden wir nie auf einen Nenner kommen.
Ich weiß.
Der Sam Howell, die Sam Howell Armpower ist schon, also das war schon einer der stärksten Arme der Draftklasse in meinen Augen. Aber werden wir sehen, wie es in der NFL weit dann aussieht. Gestern, finde ich, hat er eine sehr gute Balance zwischen purer Armstärke, ja, aber auch einem gewissen Touch,
ja,
hinbekommen.
Ja.
Und dann so ein Ball auf Terry McLaurin. Also die beiden Pässe, die ich gerade angesprochen habe, die kommen nur so gut, weil halt auch ein bisschen Power dahinter steckt. Die haben keine hohe Flugkurve, da ist nicht viel Luft drunter, wie die Amerikaner sagen, unter den Pässen. Und die kommen halt mit relativ viel Zug dahinter. Und glaube ich, nur so trifft er dann auch manche Fenster. Der Touchdown-Pass auf Logan Thomas, der danach komplett umgenietet wird, war auch richtig stark. Also da konnte man sehr viel Positives mitnehmen. Und wie gesagt, die Commanders jetzt 2-0 und die Broncos 0 und 2.
Ja, Denver ist so ein bisschen.
Russell Wilson auf der anderen Seite.
Ja, Denver ist halt echt so ein bisschen, kleines bisschen bitter, weil ich eigentlich jetzt in beiden Spielen die Offense gar nicht so schlecht fand, ehrlich gesagt.
Ja, Marvin Mims, richtig gutes
Mims
Spiel.
Mims Big Play, genau, natürlich gehabt. Aber auch so, wir haben ja einen kleinen Weg in der Preview drüber gesprochen, dass du strukturell eigentlich schon gesehen hast, was sie machen wollen, eben mit viel mehr über die Mitte im Passspiel, mit mehr halt Ball schnell raus, Run Game und dann nehmen wir unsere Shots mit Play Action. Was, glaube ich, genau der richtige Weg für Russell Wilson ist. Also die Offense war eigentlich okay in den ersten beiden Spielen. Jetzt stehst du halt trotzdem 0 und 2 dann nach zwei Spielen, wahrscheinlich auf deinem Schedule Raiders, Commanders, wahrscheinlich schon so die zwei Spiele waren, wo du gedacht hast, die könnten wir eigentlich schon gewinnen. Und das macht den Vibe natürlich jetzt nicht besser unbedingt.
Für dich gab es aber auch noch eine relativ große Überraschung, ja, beziehungsweise eigentlich für uns alle, denn was haben wir für ein unterhaltsames Spielchen zwischen den Jaguars und Chiefs erwartet? Und ja, also war wahrscheinlich nur unterhaltsam für Defense-Konnoisseure.
Ja, ich meine, du hast vorher eigentlich gesagt, ich hab's ja in der Preview gesagt, die größte Over-Under diese Woche 51 oder was war. Und du hast gesagt, haben die nichts gelernt aus Woche 1 für Kansas City. Am Ende kriegen wir ein 17-9 für die Chiefs, was, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, aber müsste das lowest scoring Game sein, oder, diese Woche?
Könnt hinkommen, ja. Mir jetzt keins ein, ja.
Jacksonville 4,2 Yards pro Play. Und dass das so ein defensives Spiel war, im ersten Moment, muss ja immer überlegen, ich komme aus der Sendung raus, aus dem Spiel, das ich kommentiert habe, habe nichts gesehen, außer die Boxscores, Endergebnisse. Und der erste Blick ist natürlich 17-9, was ist denn da passiert? Und dann gibt es natürlich verschiedene Szenarien, gibt es irgendwie, weiß ich nicht, 5 Turnover oder keine Ahnung, halt 3 Red Zone Fumbles, was auch immer. Aber ehrlich gesagt, mein Takeaway war, die Chiefs haben echt eine Defense. Jacksonville hatte 4,2 Yards pro Play. Man sieht es einerseits im Boxscore natürlich, die 4 Sacks gegen Trevor Lawrence. Jacksonville wieder Probleme im Run-Game gehabt. Da war wenig. Da war ein so ein bisschen explosiver Run von Trevor Lawrence. Ich glaube, für 18 oder sowas, knappe 20 Yards. Ansonsten war da echt nicht viel. Und zu sehen, auf wie vielen Wegen die Chiefs hier einen Impact hatten defensiv. Also von abgeblockte Pässe, solche Sachen. Hurries, enge Coverage, physische Coverage. Sehr, sehr schnell zum Ballträger, ob es nach dem Catch ist oder am Boden. Ich fand, die haben wahnsinnig gut getriggert auf Plays, was auch ein Zeichen dafür ist, dass sie diszipliniert sind mit ihren Augen, dass sie wissen, wo sie hingehen müssen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich halt dieses Spiel mehr analysiert noch weiter. Und mein Takeaway letztlich war der, Kansas City hat in dem Spiel 3 Turnover in der ersten Hälfte, also die Offense der Chiefs, 3 Turnover in der ersten Hälfte. Die hatten 12 Strafen in diesem Spiel. 12 Strafen für 94 Yards. Javon Taylor alleine hatte 5.
Ja, ja.
Jacksonville auf der anderen Seite ein eigener Turnover und 2 Strafen für 10 Yards. Und trotzdem machen die halt nur 9 Punkte. Also eigentlich so ein Spiel, wo du guckst, Chiefs verlieren hier Turnover-Battle, Chiefs haben viel, viel mehr Strafen als der Gegner. Eigentlich guckst du da drauf und Jaguars sind jetzt nicht irgendwer. Wir haben alle eine relativ hohe Meinung. Ich glaube, so ziemlich jeder tippt die in die Playoffs. Und du denkst eigentlich, das ist so ein Spiel, was da Jacksonville gewinnen sollte. Stattdessen machen sie halt 9 Punkte mit 4,2 Yards pro Play. Und nach 2 Wochen, das war ja mal nach Woche 1 schon ein bisschen ein Takeaway für mich, bin ich echt hoch bei der Chiefs-Defense. Jetzt, Chris Jones war wieder da. Der hat natürlich auch gleich 2 Monster-Sacks gehabt in dem Spiel. Einer bei Fourth Down ganz früh, als die Jaguars 4th und 5 ausspielen. da haben sie es halt auch richtig schön vom Matchup eher hingekriegt, die Chiefs. Da haben sie Jones als Edge-Rusher mal wieder aufgestellt gegen Anton Harrison, den Rookie-Right-Tackle der Jaguars, der natürlich gar nicht weiß, was da auf ihn zukommt. Kommt da durch, kommt zum Sack. Und der andere war bei 3. und 10 kurz vor Schluss, als Jacksonville ja auch nur mit 8 Punkten letztlich hinten lag, hätten ja das noch ausgleichen können. Dazu Tip-Passes, also der war permanenter Faktor. Und das ändert natürlich den ganzen Pass-Rush, wenn Jones der Mittelpunkt ist und der Rest um ihn herum arbeiten kann. Ich fand, das Defensiv war schon echt richtig stark. Und selbst von diesen 9 Punkten der Jaguars, ein Field Goal, eines dieser 3 Field Goals, kam ja nach dem Muffed Punt. Da hat, ich glaube, Justin Watson, der den Punt fallen lässt. Der ist an der 17-Yard-Line der Chiefs. Jaguars bekommen den Ball, kriegen mit dem Drive ganze 3 Yards zustande und kicken halt einen Field Goal. Also 3 Punkte haben sie denen ja quasi geschenkt. Da waren ein paar Drops auch für Jacksonville dabei. 1, 2 enge Dinger in der Endzone, wenn da einer der Receiver den Fuß früher runterkriegt. Ich glaube, Zay Jones war es, wenn er den Fuß ein bisschen früher runterkriegt. Dann ist es halt ein Touchdown, dann sieht der Boxscore auch ein bisschen anders aus. Aber ich will ja auch gar nicht so arg vom Boxscore ausgehen, sondern das, was ich gesehen habe in dem Spiel, das sah nach einer richtig guten Chiefs-Defense aus. Und das fand ich in Woche 1 auch schon. Wenn jetzt die Offense noch wieder ihre PS vernünftig auf die Straße kriegt, dann reden wir halt doch mal wieder von dem wahrscheinlich gefährlichsten Team in der NFL.
Ja, aber dafür hat die Offense noch einen Weg zu gehen, finde ich. Ja. Weil auch das hier hatte ich häufig wieder das Gefühl, dass Mahomes nicht so richtig weiß, wo er mit dem Ball hingehen soll und dann viel Improvisation.
Ja. Es war ein bisschen besser.
Improvisationskönnen gebraucht war.
Also es war ein bisschen besser als letzte Woche, als in Woche 1. Mein Kelsey war ja auch wieder da, wobei ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast. Ich fand nicht, dass er fit gewirkt hat. Also sicher nicht bei 100%. Kadarius Toney, halt wieder so ein Fumble. Er sichert ihn dann selber, aber halt wieder so ein Ding. Dann das größte Negativ-Play von den Receivern war ja auch Watson, der einen Fumble auch drin hatte. Also, ich bin da immer noch skeptisch so ein bisschen und ich bleibe bei meiner Aussage, die ich auch nach dem ersten Spiel hatte und die, glaube ich, auch bis auf Weiteres so ein bisschen im Raum steht. Die Chiefs brauchen, selbst wenn Kelsey bei 100% ist, einen guten Nummer 2 Receiver. Und
ja, den haben sie im Moment nicht. Den haben sie nicht, aber trotzdem versuchen sie auch gar nicht, ihre Receiver, die einen guten Eindruck gemacht haben jetzt in Woche 1, dann irgendwie mehr zu featuren. Oder auch ein Marquez Valdes-Scantling. 2 Receptions, 13 Yards, Rashee Rice auch nur wieder 2 Catches. Jerick McKinnon, ein bisschen mehr vielleicht als in Woche 1 dann als Receiver aus dem Backfield mit untergebracht. Aber trotzdem, es sind dann halt wieder Sky Moore, Kadarius Toney, Justin Watson, so die da irgendwie gefeatured werden. Da muss man vielleicht auch mal dann nach 2 Wochen letztendlich vielleicht sich ein bisschen neu orientieren oder ein bisschen nachjustieren, welche Receiver da vielleicht etwas mehr im Fokus stehen sollten.
Ja, da würde ich mitgehen. Das haben wir auch im Prinzip nach Woche 1 schon gesagt. Ich denke auch, dass wir das irgendwann bekommen werden. Andy Reid liebt halt einfach die Idee, Kadarius Toney in seiner Offense zu haben.
Ja, natürlich. Das ist ja auch, er hatte dann auch so einen Play, wo man gedacht hat, deswegen.
Genau.
Unglaublich agil, flink, dynamisch, mit dem Ball in der Hand richtig schwer zu stoppen. Ja, alles schön und gut, aber das gibt auch andere, die das können und nicht ständig den Ball fallen lassen.
Genau, und dann halt wirklich, also Mahomes, finde ich, war auch so ein bisschen up and down. Also hat immer noch viele Plays gemacht, der Drive dann vor der Halbzeit, wo sie den Touchdown machen. Der war ja richtig gut dann auch. 6 Completions, glaube ich, waren es in Folge zu 5 verschiedenen Receivern. Der Touchdown am Ende dann zu Sky Moore. Auch ein guter Ball. Und dann kommen sie ja raus aus der Halbzeit direkt danach und haben, also Jaguars kicken noch ein Field Goal und dann nach der Halbzeit kriegen die Chiefs wieder den Ball und haben dann diesen Drive, der auch wirklich eine gute Mischung war aus Run-Game, Pass-Game. Dieser Pacheco-Run als Drive-Starter richtig gut und dann der Shot auf Watson bei 3. und 10, auch ein toller Wurf von Mahomes. Und dann der Touchdown zu Kelsey, finde ich, das war so einer dieser, wo du siehst halt, wie krass die beiden diese Connection einfach ist, wie Kelsey sofort weiß, was er machen muss, wenn Mahomes aus der Pocket kommt. Aber Mahomes hat auch ein, zwei Fehler drin gehabt, die Interception so ein bisschen unter Druck geworfen. Es ist noch nicht ganz rund bei der Offense. Ich glaube, also für mich sind viele dieser Fragezeichen, die werden, finde ich, sich finden. Es ist für mich halt wirklich die Nummer 2 Receiver-Thematik. Da müssen sie halt einer von denen muss diesen Schritt machen und eine vernünftige zweite Waffe werden.
Wir wollen aber noch über 2 weitere Spiele sprechen. Und zwar zum einen die Seahawks gegen die Detroit Lions. Die Seahawks haben die Lions geschlagen und zwar in Overtime mit 37-31. Wildes Game, unterhaltsames Game. Und die Seahawks, das klingt zwar mal blöd, wenn man das so formuliert, aber das war ein Sieg, wo man echt Moral gebraucht hat. Also die Seahawks haben da wirklich häufig mal mit dem Rücken zur Wand gestanden, vor allem nach dem ersten schwachen Spiel in Woche 1. Und beide Teams hatten gegen Ende der regulären Spielzeit die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Aber am Ende in der Overtime und dann Geno Smith mit einem richtig, richtig guten Drive einmal übers Feld zum Sieg. Ich finde es schwer aus diesem Spiel, aber so richtige Takeaways für die Zukunft mitzunehmen. Also außer halt natürlich die Seahawks. Letzte Woche haben wir sie hier noch thematisiert als die großen Verlierer nach Woche 1. So schlecht sind sie offensichtlich nicht, sahen deutlich besser aus. Gleichzeitig lag es vielleicht auch an den Rams, dass man in Woche 1 nicht so gut ausgesehen hat. Mhm. Aber das hat nichts mit den beiden Teams zu tun.
Ja, ich fand, also das war schon, das war der Geno, mit dem Seattle halt 10 Spiele gewinnen kann. Dieses
genau.
Jahr. Wirklich unglaublich
fun. Gegen Ende dann, also in diesem letzten Drive vor allem. Aber ja, ich finde im Spiel,
ja,
ja, immer wieder gute Drives, aber dann auch
genau,
so
ein paar
Spiele.
Ja.
Also alleine der Sack dann
der
da
war
kurz
natürlich
vor.
Bitter. Der war richtig bitter.
Ja. Und das es gab immer wieder so Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe,
aber man muss halt überlegen, ich meine, die haben halt 2 Backup-Tackles gespielt.
Ja, aber die haben es aber gut gemacht.
Die haben es gut gemacht, aber sie hatten auch einen guten Gameplan. Spielen viel mit 2-3 Tight End Sets, helfen in der Protection, kriegen dann auch gute Matchups. War ja in Overtime auch so, diese beiden Big Plays in Overtime. Guckt euch das Personell und die Formation an. Das erste bei First and Ten direkt, enge Formation, du hast 2 Tight Ends rechts, einen links im Slot und ein Play Action und Geno feuert ihn halt über die Mitte zu Fant. Und dann der zweite war ein bisschen später, 2. und 7. 3 Tight Ends rechts in der Formation, ein Receiver links isoliert, wieder Play Action. Und aus diesem Tight End Bunch kommen dann mehrere, aber tiefe Crosser eben. Nicht irgendwie alles kurz, sondern tiefe. Und da trifft er Parkinson für 21. Abgesehen von dem Sack, der halt, ja, was war das, ein 20-Yard-Sack oder was, 18-Yard-Sack?
Ja.
Als Seattle ja eigentlich mit der 3-Punkte-Führung das Spiel verwalten will und Detroit halt dann dadurch natürlich sehr gute Field-Position direkt gegeben hat. Abgesehen davon fand ich, war das ein echt gutes Spiel von ihm. Shot-Plays waren wieder ein paar da. Wenn er outside the numbers geworfen hat, da hast du die Armstärke gesehen. Outside the numbers, 19 von 22, 189 Yards, 2 Touchdowns. Hat auch fast 60% seiner Pässe nach außen geworfen. Das war sein höchster Wert für ihn als Seahawk. Das war schon gut insgesamt. Und mit den, jetzt können wir mal die Namen auch nennen, Stone Forsythe und Jack Curran, die beiden Backup-Tackles, beide keinen QB-Hit, beide keinen Sack zugelassen. Beide auch keine Penalty. Und ich glaube, mehr kannst du nicht verlangen, wenn du 2 Backup-Tackles irgendwie drauf hast. Für mich sehr viel Positives aus Seahawks-Sicht in dem Spiel, was die Offense angeht. Das Problem ist halt, wir sind mit Seattle jetzt wieder an dem Punkt, an dem wir letztes Jahr eigentlich waren und an dem wir nicht mehr sein sollten, angesichts dessen, was sie da investiert haben. Mhm. Nämlich, dass ich dieser Defense halt also wirklich 0,0 vertraue. Und da kann die Offense, wird immer diese Spiele mal haben, glaube ich. Und wenn sie fitter wieder sind, wenn sie die Offensive Line wieder zusammen haben, dann wird es auch noch, wird da noch mehr Stabilität drin sein. Dann erwarte ich auch ehrlich gesagt noch mehr vom Run-Game. Aber wenn die Defense halt so spielt, wie es jetzt die ersten beiden Wochen den Eindruck macht, und wie gesagt, angesichts dessen, was sie da investiert haben, das sieht jetzt bisher schon eher enttäuschend aus.
Ja, wobei, da würde ich halt, zum einen noch mal auf die Rams verweisen, die sogar gegen die 49ers den Ball sehr gut bewegen konnten und offensichtlich eine deutlich bessere Offense sind, als wir das vor Woche 1 erwartet haben. Und zum anderen, weißt du ja, wie hoch ich bei der Lions Offense bin und das ist schwierig, die ganzen Playmaker da zu verteidigen. Ich stimme dir natürlich zu, dass man nicht gut aussah, aber trotzdem waren das, glaube ich, schon 2 der besseren Offenses. Also bei den Rams muss man, glaube ich, abwarten, ob diese Offense legit ist. Aber
gut, aber auf der anderen Seite, das ist ja dein Maßstab. Also wenn du sagst, du willst ein Playoff-Team sein, dann, und das sind ja
klar.
2 NFC-Mittel-, oberes Mittelfeld-Teams irgendwie. Wenn du da halt nichts verteidigen kannst, dann hast also bist du, dann ist ja das Ziel Playoffs ist ja dann eigentlich nur so ein bisschen, ja, vielleicht kommen wir rein, aber
schaffen sie ja auch nicht, wisst ihr. Aber ja, da stimme ich dir natürlich zu. Gegen solche Teams darfst du dann auch mal besser sein. Gleichzeitig muss ich sagen, bei den Lions auf der anderen Seite, da hat mir viel gefallen schon grundsätzlich. Mhm. Also die Aggressivität wieder bei Fourth Down. Da waren ein paar richtig geile Play-Designs dabei.
Ja.
Dann diese Big Plays über unterschiedliche Leute. Das ist alles schön, aber gefühlt hat zwischen diesen guten Plays, die gut designt war, die dann Big Plays wurden. Dazwischen hat nicht so viel funktioniert. Weißt du, die Baseline war irgendwie nicht so da, die Offensive.
Ja, die ja eigentlich eine Qualität sein sollte, wenn wir sagen, das ist ein Team, was irgendwie Run-Game, O-Line und so weiter kommt. Muss man natürlich fairerweise auch sagen, Taylor Decker, der Left Tackle, hat gefehlt. Das heißt, sie haben Penny Sewell auf links gestellt. Matt Nelson hat rechts gespielt. Dann haben sie noch Whitehead verloren in der zweiten Hälfte. Dann haben sie noch David Montgomery verloren, der halt ihr ganz klar primärer Runner ist. Ich fand, Goff hat Downfield auch ein paar wirklich gute Pässe drin gehabt. Ein paar gute Timing-Pässe auch. Der erste Touchdown ja gleich, ein Seamball, perfekt zwischen Linebacker und Safety. Reynolds war es, glaube ich, der den fängt. Der wird ja auch direkt umgehauen von Quandre Diggs nach dem Catch, aber hält den Ball halt fest. Der Flea-Flicker-Touchdown natürlich super designed. Immer ja. wieder das, was du angesprochen hast. Immer wieder, du siehst die Kreativität. Auch dieser Run ja. von Amon-Ra St. Brown bei Fourth Down in der Red Zone. Tolles Design.
Oh ja, ja.
Wenn wir auf Goff gucken, auch dieser Pass dann zu St. Brown über die Mitte, früh im dritten Viertel war das, über die Mitte aus Empty, richtig gut platziert in ein ganz, ganz kleines Fenster. Der Pick 6 sieht natürlich richtig blöd aus. Da kriegt der Druck, ich weiß nicht, halt die Kommunikation, ob Gibbs das vielleicht früher irgendwie schärfer nach innen gehen muss, keine Ahnung, ob Goff vielleicht denkt, der bleibt stehen, also sozusagen läuft halt nicht die Route weiter, sondern sitzt in seiner Zone da. Auf jeden Fall wirft er halt im Endeffekt in den Rücken und Trey Brown fängt ihn ab. Ich bin so ein bisschen bei dir. Ich finde auch, die Offense hatte dann, ich meine, sie machen 31 Punkte. Das ist natürlich, wollen wir jetzt auch nicht sagen, dass die Offense irgendwie nicht gut war oder sowas.
Nee.
Aber sie haben halt hier und da zu viele kleine Fehler drin gehabt. Zweimal Turnover und Downs gehabt. Und dann, das sind dann solche Momente, da merkst du dann, dass der Spielraum für Fehler für dieses Team insgesamt einfach nicht so groß ist, weil die Defense halt einfach nicht so gut ist. Und das ist halt hier ein ähnliches Thema wie bei den Seahawks ein Stück weit. Ich mag viel von dem, was ich offensiv sehe. Ich glaube aber auch, dass der Druck auf die Offense im Laufe der Saison, gerade wenn es dann gegen gute Teams geht, sehr groß sein wird, weil ich da auch der Defense nicht mega viel vertraue.
Ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt halt, also so richtig was daraus mitnehmen kann ich noch nicht. Ich weiß noch nicht so richtig, wo sind wir bei den Lions dann letztendlich und wo sind wir bei den Seahawks vor allem.
Ja, so ein bisschen irgendwie, wir sind am gleichen Punkt wie letztes Jahr, oder? Fühlt sich's an, finde ich. Du hast Offenses, die richtig gut sein können, die in jeder Phase von einem Spiel explodieren können. Du kannst aber nicht hundertprozentig darauf vertrauen, dass die Offense einen guten Tag hat und den Defenses vertraust du nicht. Ich finde, es fühlt sich bei beiden so ein bisschen an wie letztes Jahr. Ich würde schon mir Gibbs vielleicht noch ansprechen.
Ja.
Jahmyr Gibbs, der fand ich ein guter Faktor im Passspiel war. 9 Targets, 7 Catches, der gewinnt so schnell bei diesen Angle Routes und sowas. Gut, ich hab's gerade gesagt, da ist auch der Pick 6 passiert bei sowas. Aber da siehst du halt seinen Speed. Das war wirklich ein positives für die Offense. Was ich auffällig fand, war halt, dass sich das fortgesetzt hat, was wir eigentlich in Woche 1 ja auch schon gesehen haben. Selbst dann, als Montgomery raus war, entweder sie vertrauen nicht oder ihm nicht oder sie wollen es nicht haben. Gibbs ist nicht ihr Runner. Der läuft nicht nach innen, der läuft nicht zwischen den Tackles eigentlich. Da wollen sie ihn offensichtlich nicht haben. Selbst dann eben, wie gesagt, als Montgomery raus war, hat diese Rolle, haben sie dann anderweitig verteilt, haben sie nicht Gibbs direkt gegeben. Das heißt, er ist schon so ganz klar in dieser Scatback-Rolle. Das ist das, was sie von ihm haben wollen.
Ja. Also, die Seahawks stehen genauso wie die Lions jetzt 1-1. Das können die Cincinnati Bengals nicht von sich behaupten. Die Bengals haben gegen die Ravens verloren mit 24-27 und stehen jetzt wirklich 0-2. Und das vor allem, nachdem man 2 AFC North Games verloren hat. Letztes Jahr war es genauso. Und dann hat sich Zac Taylor jetzt nach dem Spiel gegen die Ravens hingestellt und gesagt, wir sind am gleichen Punkt wie letztes Jahr. Da würde ich aber widersprechen.
Ich auch.
Weil die Offense sieht halt deutlich mehr off aus als letztes Jahr. 24 Punkte gemacht, schön und gut, aber keine 300 offensiven Yards. Da hat natürlich auch ein Punt-Return-Touchdown über 80 Yards, glaube ich, sehr geholfen.
Charlie Jones, der Rookie-Receiver.
Ja, die Offense sieht halt einfach wirklich schwächer aus als letztes Jahr, auch wenn man da 0-2 stand. Joe Burrow ist mehr angeschlagen aus diesem Spiel gegangen, als er es vorher war. Hat sich da nochmal seine alte Verletzung so ein bisschen, die nochmal reaktiviert. Die Alarmglocken schallen durch Cincinnati.
Ich finde auch, also der Vergleich ergibt halt keinen Sinn, weil Burrow halt nicht fit ist. Wenn Burrow fit wäre, würde ich jetzt hier immer noch sagen, boah, also natürlich willst du nicht 0-2 starten, aber ganz ehrlich, also ich glaube, die werden das schon wieder hinkriegen. Das Problem für mich ist, dass die Bengals halt nicht die haben halt nicht unbedingt den schematischen Floor, auf den sie zurückfallen können, wenn der Quarterback nicht Spiele führt und dominiert. Und ich fand es am Anfang von dem Spiel echt bitter. Das war ja unser RTL-Plus-Spiel, das, was ich kommentiert habe. Und du hast am Anfang gesehen, wie limitiert die Offense immer noch wegen Burrow ist. Also im Play-Calling, im Game-Planning. Das heißt, sie wussten, sie sind das Spiel gegangen, die Bengals, und ihnen war klar, wir sind heute limitiert. Und dafür fand ich, war halt der Plan, wie sie vielleicht positive Plays kreieren können, ohne dass der Quarterback im Fokus steht, das war schon erschreckend dünn. Und dann eben die erste Hälfte komplett trostlos, eigentlich, wie du gesagt hast, der Punt-Return. Aber Burrow, erste Hälfte
35 Yards.
Genau. Keine Completion über 10 Air Yards, 3,1 pro Passversuch. Persönlicher Karriere-Tiefstwert. Und der Ball war in 2,05 Sekunden raus. Also man sieht auch hier, es war völlig klar, der Ball, das wird heute ein Spiel sein, wo Burrow den Ball super schnell verteilt. Und dann würde ich halt haben wollen, nach dem, was wir letzte Woche gesehen haben gegen die Browns von dieser Offense, dann würde ich halt haben wollen vom Coaching-Staff, von der Game-Planning-Perspektive, dass sie mehr Ideen haben, wie sie darum herum arbeiten können. Und dann kam die zweite Hälfte. Und die zweite Hälfte, da dachte ich dann eigentlich, okay, das sieht deutlich positiv aus. Klar, diese Interception am Anfang, das war so ein kleiner Moment, in dem, wo ich auch an so Vorschau denken musste, weil wir da darüber gesprochen hatten, wie gut die Ravens eben mit Coverage-Disguises und Coverage-Rotation auch in diesem Playoff-Spiel gegen die Bengals Burrow-Probleme bereitet haben. Das war genau sowas. Burrow liest das Feld, sieht eigentlich zwei tiefe Safeties, nach dem Snap rotieren die raus und dann hast du auf einmal nur noch einen in der Mitte und da geht der Ball halt hin und der pickt ihn halt und dann endet es einen sehr, sehr guten Drive und Ravens antworten direkt, haben das Big Play zu Zay Flowers und machen Touchdown. Aber eigentlich fand ich die zweite Halbzeit, und das habe ich auch am Ende von dem Spiel gesagt, dass du positive Tendenzen gesehen hast, dass Burrow dann die Offense mehr geöffnet hat, dass er mehr Plays auch gemacht hat. Aber dann halt zu sehen, wie Burrow erst schon nach dem Touchdown-Pass leicht humpelt, an der Sideline die ganze Zeit zu sehen, wie er mit diesem Massage-Ding da seine Wade bearbeitet, und dann halt nach dem Spiel zu sehen, wie er so richtig humpelt, und Burrow hat dann gesagt auch, eben er hat seine Wade wieder getweakt. Da ist wieder was passiert. Das gibt auf jeden Fall Grund für Sorge. Also wenn Burrow nicht Burrow sein kann, dann tun sie sich offensichtlich echt schwer damit, offensiv Alternativen zu finden, um zumindest halt den Kopf über Wasser zu halten. Und das ist bedenklich, weil mit den Playmakern sollte es irgendwie andere Wege auch geben. Und mit 0-2 sind sie natürlich jetzt an einem Punkt, an dem das ein ernsthaftes Thema wird. Ich würde den Punkt vielleicht ein klein wenig, dann können wir auch gleich zu den Ravens gehen, aber ich würde den Punkt ein bisschen erweitern, eben auch gerade auf dieses Matchup, weil ich jetzt auch nicht nur Burrow und die Offense, das ist natürlich der Talking Point, ganz klar. Ich dachte halt, dass sie auch defensiv mehr machen können in dem Spiel, weil ich dachte, dass selbst wenn die eigene Offense vielleicht nicht überzeugt, dass sie dann vor allem mit ihrer Defensive Line gegen eine Ravens Line ohne Tyler Linderbaum, ohne Ronnie Stanley, dass sie da gewinnen können. Und das war halt auch nicht der Fall. Also insgesamt ein Spiel aus Bengals Sicht, gerade dann noch mit dem Kontext Burrow wieder schwerer verletzt vielleicht. Das ist jetzt schon ein Brett. Also das ist ein anderes 0-2 Brett als letztes Jahr.
Ja, da sind wir einer Meinung. Die Ravens stehen 2-0. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Vor allem, finde ich, sehen sie auch sehr gut aus. Ja. Noch nicht perfekt, aber richtig gut. Also mit Lamar Jackson am Boden wieder einige Big Plays gehabt. Ball Security ein bisschen angepasst im Vergleich zur ersten Woche. Da war noch
wieder so ein Moment drin. Also.
Ja. Aber es ist wirklich dieses halt in der Agilität limitiert sein, wenn du ihn so richtig reinstopfst, den Ball. Aber das ist halt NFL einmal.
Da musst du auch leben, wahrscheinlich ein bisschen bei ihm mal. Also,
wahrscheinlich schon, aber dafür kriegst du dann halt, genau, du kriegst dann halt die Runplays, aber vielleicht dann über eine Saison hinweg den ein oder anderen Fumble zu viel. Aber trotzdem generell auch die Rushing Offense ohne J.K. Dobbins jetzt mit Gus Edwards und Justice Hill für 178 Yards inklusive Lamar Jackson gelaufen, 4,8 im Schnitt, den Ball durch die Luft gut verteilt. Endlich hat er mal viele Optionen, dass dann plötzlich auch Nelson Aguilar relevant wird. Aber halt auch die anderen, ne? Also sechs Spieler, glaube ich, waren es mit 3 Catches oder mehr. Ja. Richtig gut den Ball verteilt. Das sieht vor allem offensiv, finde ich, bei den Ravens, defensiv hast du ja gerade schon angedeutet, aber auch offensiv sehr gut aus.
Ja, guter Punkt. Da kann man eigentlich direkt anknüpfen, dieses Ball verteilen eben zu sehen. Mhm. Was ja irgendwo auch, also wenn man so Air-Raid-Offenses hat, ist es ja häufig so, Ravens sind keine Air-Raid-Offense, aber Todd Monken kommt ja aus dieser Richtung, hast du ja häufig dieses, wir verteilen den Ball ganz viel, weil wir halt auch viel Quick-Game spielen und so. Du siehst die Vielfalt dieser Offense. Dass sie halt in Spread-Formationen jetzt gehen und daraus werfen, ne, dieses, was du ganz selten nur gesehen hast die letzten 3 Jahre. dass sie das Quarterback-Run-Game immer noch haben, dass sie aber auch, haben wir auch gesehen, in dem Spiel in ihre Heavy-Formationen gehen und dann den Ball mit Physis laufen, wenn sie halt mal 3 Yards brauchen. Mhm. Die ganzen verschiedenen Receiver-Skillsets, wo sie ja auch rotiert haben dann letztlich. Also OBJ musste halt verletzt raus, das müssen wir noch ein bisschen abwarten, der hat sich am Knöchel verletzt, mhm. Wie gravierend das ist. Und Bateman, finde ich, ist noch nicht so wirklich ein Faktor. Aber du hast halt trotzdem diese Rotation. Ja. Du kannst halt sowohl Isaiah Likely kriegt mal einen Ball und du kannst halt, du kannst über Justice Hill im Passspiel ein bisschen was machen. Du kannst deine verschiedenen Receiver-Skillsets featuren, je nachdem, was halt das Matchup gerade hergibt. Mark Andrews war wieder zurück, hat man auch sofort gemerkt.
Ja.
Und dann hier fand ich den Kontrast extrem. To be fair.
Jay Flowers?
Nee. Kontrast Bengals-Ravens. To be fair, Lamar natürlich nicht das Gegenteil von in seiner Mobilität limitiert, im Vergleich zu Burrow, muss man natürlich fairerweise sagen. Aber man hat halt einen klaren Plan gesehen, wie sie den Ball schnell verteilen können, um dieses potenzielle Mismatch in der Offensive Line zu umgehen. Hast du hast du gesehen, bei wie viel seiner Dropbacks Lamar unter Druck stand in diesem Spiel?
Nee.
9,1% seiner Dropbacks. Mit Backup Left Tackle und Backup Center.
Ja, das ist wenig.
Das ist sehr wenig. Persönliches Career Low auch für Jackson. So selten stand er noch nie unter Druck. Und der Fokus aufs Quick Game ist jetzt schon offensichtlich. Lamar wirft den Ball im Schnitt in 2,6 Sekunden. Das ist deutlich weniger, als es die letzten Jahre der Fall war. Und ich fand halt, ich würde ihn auch individuell noch mal rausstellen, weil ich fand ihn richtig gut.
Ja.
Quick Game eben, wie gesagt, hat aber auch dann im Passspiel überall auf dem Feld ein paar richtig enge Fenster getroffen. Dann der Shot auf Flowers war natürlich unfassbar. Du siehst auch, wie er durch seine Reads geht. Ich habe das während der Übertragung auch ein paar Mal gesagt. Man sieht in dieser Offense, dass Lamar Jackson in der Pocket ein Pass-First-Quarterback ist und halt keiner, der vom ersten Read weggeht und losläuft. So. Das war noch nie, aber in der Offense siehst du es jetzt mehr. Und dann, wenn nötig, dann holt er dir halt das First Down auch am Boden. Und das war schon, also, das fand ich schon richtig, richtig stark. Und ich denke da dann eben auch, dass, was wir jetzt schon in Ansätzen sehen, was diese Offense werden kann, das sieht schon sehr gut aus. Und hier ist halt echt noch Potenzial. Also, diese Offense wird sich weiterentwickeln. Bestimmte Dinge werden sich noch mehr festigen, die jetzt gerade erst 2 Spiele richtig reingehen. Und wenn halt die Offensive Line natürlich auch wieder fit ist, das ganze System besser ineinander greift. Das wird, also, ich glaube, das wird viel Spaß machen. Und ich habe echt Bock auf die Ravens Offense die weitere Saison.
Absolut. Das, was ich bei Zay Flowers halt noch hinzufügen wollte, ist, wir haben ja letztes Jahr gesagt, ja, das sieht gut aus, spektakulär, sehr dynamisch, sehr explosiv, aber halt, das waren so die kurzen Bälle und dann hat er viel draus gemacht, after the catch. Diesmal halt auch tiefere Bälle bekommen und auch da gute Ballskills gezeigt. Er hatte eine Average-Target-Air-Yards-Tiefe sozusagen von 11,8. Das ist halt. Ja. Ich muss gleich nochmal nachschauen, was er in Woche 1 hatte, aber es wird mehr sein.
Also, er hat in Woche 1 halt.
Jalen Waddles zum Beispiel, Jalen Waddle oder Gabe Davis zum Beispiel.
Ja, genau. Er hatte in Woche 1 natürlich, hatte er diese ganzen. Er hatte unglaublich viele Targets. Ich glaube, 10 Targets für Zay Flowers in Woche 1 und 6 davon halt hinter der Line of Scrimmage. Jetzt gestern waren es nur 5 insgesamt, aber halt allein dieser eine Deep Shot natürlich, der holt da natürlich einiges raus. Aber zu sehen, dass er das halt kann, ist halt wahnsinnig wertvoll.
Ja, und letzte Woche war der Wert bei 2,7.
Genau.
Also, das ist ein Riesenunterschied. Das war so auf Tight End-Niveau. Letzte
Wenn überhaupt,
Woche.
Ist er Running Back eigentlich fast schon, ne?
Ja, also, das war schon. Dann sieht man halt schnell auch, finde ich, wenn man in der einen Woche gesagt hat, ja, mal gucken, ob er dann halt auch sozusagen wertvollere Targets, also tiefere Targets, dann auch da was mit anfangen kann, dass man das dann direkt in Woche 2 bestätigt bekommt. Ist schon sehr gut.
Ja, absolut. Und beide Teams jetzt, Ravens spielen nächste Woche gegen die Colts, wo wir mal abwarten müssen, ob Anthony Richardson spielen kann. Der muss ja mit einer Gehirnerschütterung raus. Und die Bengals haben halt jetzt die Chance zumindest auf dem Papier aus diesem 0-2 ein 3-2 zu machen. Die spielen jetzt gegen die Rams diese Woche. Natürlich auch schwieriger, als wir das vor 2 Wochen gedacht hätten, das Matchup.
Absolut.
Dann gegen die Titans. Auch ein schwieriges Matchup, aber wo ich halt an sich sagen würde, das sollte Cincinnati gewinnen können, aber hängt halt komplett von Burrows Wade ab und dann gegen Arizona in 3 Wochen. Das sind 3 Spiele, die du gewinnen kannst. Jetzt sind es für die Bengals 3 Spiele, die sie gewinnen müssen.
Absolut. Also, wie wir schon gesagt haben, da läuten die Alarmglocken und bei den Ravens kann man wirklich sehr zufrieden auf den Saisonstart schauen und diese AFC North wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil ja, wie gesagt, also die Bengals hinken da intern schon ein bisschen hinterher. her.
Und haben wir heute Abend natürlich das letzte Spiel des Spieltags mit Browns gegen Steelers. Da haben wir noch mal zwei aus der Division direkt
gegeneinander. Stimmt, da könnte sich auch noch mal ein bisschen was tun. Das war Montag für NFL Woche 2. Wir hören uns schon am Donnerstag dann natürlich wieder mit unserer Preview auf Woche 3. Vorher gibt's aber noch einen Mailback und zwar exklusiv für alle Supporter bei Patreon. Wer da Interesse dran hat, www.downsettalk.de/support oder einfach direkt bei Patreon nach Downset Talk suchen. Da könnt ihr uns unterstützen und dann bekommt ihr weiteren Extra-Content. Adrian, noch irgendwas, was du loswerden willst? Noch irgendeinen weiteren Rant, 3-Minuten-Rant, den du hier unterbringen möchtest?
Ich gucke gerade mal über einen Boxscore. Ich möchte eine Sache noch sagen. Wenn Robert Saleh sich vor diesem Spiel gegen Dallas hinstellt und sagt, Zach Wilson ist unser Quarterback, und er dann in einem Spiel, das verloren ist, mit, was stand es dann, 10-27, Zach Wilson noch so oft den Ball werfen lässt, dass er 3 Interceptions wirft, dann habe ich Fragen.
Naja, gut, sie mussten ja aufholen. Das ist dann schwierig, übers Run-Game zu lösen gegen diese Front.
Ja, das hat Breece Hall dann auch gesagt, hast du gesehen?
Aber Robert Saleh kann ja nichts dafür, dass sein Quarterback 3 Interceptions wirft.
Aber hast du gesehen, was Breece Hall getweetet hat?
Nein.
Die 4 Football-Emojis für die 4 Carries, die er in diesem Spiel gekriegt hat. Also läuft schon wieder richtig gut die Dynamik in diesem Locker-Room. Du kannst nicht mit Zach Wilson in die weitere Saison gehen. No way. Also absolut no way.
Ja, nee, sollte man lassen. Vielleicht ist da ja bei einem anderen 0-2-Team was zu holen, das am Donnerstag schon gespielt hat. Wer weiß. Das war Montag für diese Woche. Wir hören uns am Donnerstag spätestens. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.